Wir sind ja in dieser Themenserie drin, aus dieser Geschichte, Lukas 15, der verlorene Sohn. Beziehungsweise, ein bisschen, wie wir herausgefunden haben, in den letzten Predigten, dass Jesus die Geschichte erzählt und es zwei verlorene Söhne eben drin gibt, nicht nur einen. Nicht nur den, wo man vielleicht im ersten Moment meint, nämlich den Jünger verlorene Sohn, der irgendwo exzessiv und ausschweifend geklappt hat und irgendwo nachher bei der Säue gelandet ist. Und dann irgendwo realisiert hat, hey, ich habe irgendwo mein Leben in Sand gesetzt, ich muss umkehren. Das ist auch eine Verlorenheit. Aber es gibt noch eine andere Verlorenheit in dieser Geschichte, die subtiler ist, die weniger offensichtlich ist, aber mindestens so verheerend. Und das ist die Verlorenheit vom älteren Sohn. Und ich zu der sage ich ein paar Momente noch ein bisschen mehr. Nicht zum der ältere Sohn in dieser Geschichte. Und ich glaube, das war nie die Idee von Jesus, den irgendwo zu verurteilen oder zu sagen, hey, schau mal dich an, du schlechter Kaib. Sondern Jesus, Gott kennt ja uns Menschen. Er weiß, dass hinter frommen Fassaden und viel Gutes, was wir ja eigentlich vielleicht wollen tun, oftmals auch ein Haufen Dunkels noch ist, ein Haufen Zerbrochenes, ein Haufen Kaputz. Und darum hat Jesus seine Mission, warum er überhaupt auf die Erde gekommen ist, in Lukas 19 wie folgt zusammengefasst. Er sagt, ich bin gekommen, nicht um zu verurteilen, um zu richten, sondern ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist seine Mission. Und das ist der Grund, warum Jesus das Gleichnis, die Geschichte erzählt hat, die gemeint haben, sie leben so gut. Die Pharisäer, die haben Jesus gesagt, warum verbringst du Zeit mit dem Abschaum, mit diesen offensichtlichen Sündern? Und dann hat er ihnen die Geschichte erzählt. Um ihnen einerseits eine Erklärung zu geben, warum er eben mit diesen Leuten Zeit verbringt, die in ihren Augen Versager sind. Nämlich genau darum, weil er ja das Verlorene will suchen und finden und retten. Aber auf der anderen Seite erzählt er ihnen auch die Geschichte, um ihnen ihre eigene Verlorenheit vor Augen zu führen. Und der Joachim hat es am letzten Sonntag gesagt, und am vorletzten Sonntag, und der Raffi auch in seinen Predigten, in uns beiden drin, also in uns beiden stecken irgendwo beide Mentalitäten. Die vom jüngeren Sohn, der sich irgendwo durch Rebellion exzessiv das Leben einen Weg bahnt und das irgendwo auch Bruchstücke ins Leben bringt. Auf der anderen Seite aber auch die Verlorenheit vom älteren Sohn. Was ist es denn für eine Verlorenheit, die der ältere Sohn hatte? Ich glaube, es war der Trugschluss, den er erlegen ist, wenn ich gut lebe, wenn ich die moralischen Standards einhalte, wie sie mein Vater, oder wenn er das Gefühl hatte, was sein Vater in der Geschichte, wie Jesus erzählt hat, erwartet, dann macht der Vater auch das, was ich will. Also wenn ich mir besonders Mühe gebe und mich möglichst anstrenge, habe ich irgendwo nachher auch ein Recht vom Vater zu erwarten, dass er gut für mich schaut. Und das Problem ist dann, wenn sich die Sachen eben dann nicht so entwickeln, wie man es sich erhofft hat. Wenn das Leben einen anderen Kurs nimmt. Und ich glaube, jeder von uns weiss, das Leben ist nicht berechenbar. Nicht immer. Sondern es ist manchmal sehr unberechenbar. Und die Mentalität von einem älteren Bruder macht in diesem Moment Gott einen Vorwurf. Klagt in diesem Moment Gott an und sagt, hey, eigentlich habe ich doch mich auch an deine Regeln gehalten und jetzt lässt du so etwas zu. Die innere Herzenshaltung, das bringt ja nicht wahnsinnig viel Freude ins Leben, wenn man irgendwo Gott anklagt, wenn man am Leben verzweifelt. Darum ist das auch eine Art Verlorenheit. Der Richard Lovelace hat einmal geschrieben, und ich möchte das vorlesen, über die Denkweise vom älteren Bruder. Menschen, die nicht sicher sind, dass Gott sie liebt und annimmt, ungeachtet von ihrem gegenwärtigen geistlichen Erfolg, sind im Unterbewusstsein zutiefst unsichere Menschen. Ihre Unsicherheit zeigt sich als Stolz, als eine heftige, abwehrende Behauptung von ihrer eigenen Gerechtigkeit und als abwehrende Kritik an anderen. In ihnen entsteht ein natürlicher Hass gegen andere kulturelle Stile und andere Rassen. Ein Hass, der dazu dient, ihre eigene Sicherheit aufzumöbeln und ihrem unterdrückten Zorn ein Ventil zu verschaffen. Was wir bei dieser älteren Brüdermentalität oder Verlorenheit auch sehen, ist, dass es irgendwo eine Verlorenheit in der Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit ist irgendwo am Schluss das, wo man das Gefühl hat, das, was man macht, ist besser wie das, was andere machen. Und es genügt, dass man eigentlich nicht mehr auf die Gnade von Gott oder von etwas Größerem angewiesen ist. Dass man es eigentlich aus eigener Leistung heraus schafft. Und das ist auch eine Verlorenheit, das Denken. Weil es zeigt sich wie folgt. Es hat sich so ausgewirkt in der Beziehung vom Älteren zum Jüngeren, Brüder, dass er den Jüngeren verurteilt hat. Dass er auf ihn runtergeschaut hat. Weil er sich für etwas Besseres hält. Und er sagt, dass er so treffend so etwas Schlimmes, wie der gemacht hat, würde ich nie machen. Hast du das auch schon mal gesagt? Wenn du über irgendjemanden etwas gehört hast, sei es ein Hollywood-Mensch oder ein Politiker oder vielleicht jemand aus deiner Nachbarschaft, wo du gehört hast, das und das ist passiert, das würde ich nie machen. Haben wir wahrscheinlich alle schon mal gesagt oder zumindest gedacht. Und genau das sagt der ältere Bruder. Das, was du gemacht hast, würde ich nie machen. Und er legt ein ganz besonderes Gewicht auf das, dass der jüngere Bruder anscheinend sein Geld mit Prostituierten durchgebracht hat. Es entsteht irgendwo ein Entzweig zwischen den zwei Brüdern. Der eine meint, er sei besser als der andere, bleibt in dieser Selbstgerechtigkeit drin und verliert eigentlich durch das unglaublich viel. Er verliert Gemeinschaft mit anderen. Wenn immer man selber das Gefühl hat, man ist besser als andere, wird man, ohne dass man es merkt, unglaublich einsam. Man wird hart mit anderen und man wird unglaublich hart auch mit sich selber. Was die Verlorenheit da von der Selbstgerechtigkeit zum Ausdruck bringt, ist eigentlich das, dass der ältere Bruder sich nicht mehr als ein Teil von der sündigen Gemeinschaft angeschaut hat. Dass er vergessen hat, dass er eigentlich auch ein Sünder ist, dass er auch Fehler macht. Und das nennt Jesus hier in dieser Geschichte, ist eine Verlorenheit. Etwas weiteres, was wir sehen, ist eine Verlorenheit, in dem der ältere Bruder aus Angst heraus gehandelt hat. Er sagt beispielsweise zu seinem Vater, nachdem er sich beschwert, warum der Vater so gnädig ist mit dem jüngeren Bruder. Vielleicht nochmal als Erinnerung für die, die die Geschichte nicht so präsent haben. Der jüngere Bruder ist ja heimgekommen in dieser Geschichte. Er hat gesagt, Vater, ich habe so viel Scheiß gebaut, das tut mir leid, kann ich wenigstens für dich arbeiten? Und der Vater hat gesagt, hey, ich habe auf dich gewartet. Du bist herzlich willkommen. Ich vergib dir. Ich setze dich in all das wieder ein, was dir zusteht als Sohn. Und hey, wir machen das riesen Fest, eine Big Party, denn du bist zurückgekommen. Und das ist das Größte für mich. Es spielt nicht so eine Rolle, was du gemacht hast. Entscheidend ist, dass ich dich wieder habe, dass du wieder da bist. Und dann sagt der ältere Bruder, wo verrückt worden ist, sagt dem Vater, hey du, er sagt dem Vater, ja, hey, jetzt mein Sohn, der so viel Mist gebaut hat, komm zurück, du bringst eine riesen Party, du setzt ihn wieder ein als Sohn, du schlachtest das beste Maschkalb und ich habe all die Jahre, habe mich, und er braucht das Wort, für dich geschunden. Ich habe mich für dich geschunden und ich habe nie so etwas bekommen. Es zeigt, aus welcher Haltung aus welcher Absicht der Elternbrüder und Vater so viele Jahre gedient hat. Und zwar, dass alles von vorne bis zum Hinterste, was er gemacht hat, ist irgendwo eine Pflichterfüllung gewesen. Da ist nichts von einer natürlichen Freude, etwas für den Vater selbstlos zu tun oder zu geben, sondern es ist immer aus einem Pflichtbewusstsein raus gewesen, aus einem Druck raus gewesen. Und mit dem Wort Schinde schwingt irgendwo der starke Unterton mit, dass man dazu etwas gezwungen wurde ist oder geschoben wurde ist, aber nicht angezogen wurde ist oder angelockt worden ist. Also es war so ein Zwang gewesen, Angst. Was ist, wenn ich dann nicht der Vorzeigesohn bin beim Vater? Wie denkt denn der Vater über mich, wenn ich eben nicht all das erfülle, was ich meine, erwartet der Vater von mir? Und das ist eine Verlorenheit. Wenn alles, was man macht, für Gott beispielsweise, vielleicht auch für andere Menschen, für einen Chef, wenn das Motiv Angst ist, ist eine Verlorenheit. Ist irgendwo eine Last für den Menschen. Und es ist das pure Gegenteil von Freude und Freiheit. Und der Mensch, der so lebt, lebt irgendwo mit einer Last. Es drückt, es liegt schwer auf den Schultern. Der Joachim hat das letzte Mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Alles, was er da hat, jeder Dienst, so scheint es zumindest aus dieser Geschichte und aus dieser Reaktion, wo die Bibel davon redet, ist irgendwas Berechnung passiert. Wenn er gedient hat, ist immer mit einer Erwartung, aber dafür komme ich etwas zurück. Und das ist eigentlich nicht Dienst. Das ist höchstens Dienst an einem selber. Und darum ist er nachher so verrückt worden. Ich denke, manchmal so ist vielleicht auch der ältere Bruder mit dieser Denkweise der Grund war, dass der jüngere Bruder abgehauen ist von zu Hause. Könnte das sein, oder? Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du Menschen rum bist, die dir das Gefühl geben, sie wissen alles besser wie du, sie sind besser wie du, sie können es besser wie du. Wenn du irgendwo einen Fehler machst, sind sie dort, hey, schau mal. Nein, nicht schon wieder. Ihr wisst doch, was ich meine, oder? Es kann einem ablöschen. Kann das sein, dass das der Grund ist, warum der jüngere Bruder aus dem Grund gesagt hat, hey Vater, ich will jetzt mein Erbe und ich will da verreisen und jetzt einfach mal frei sein von dem elenden Knast da. Spannend, die Mentalität von dem älteren Bruder ist eine Mentalität, die einem in vielen Religionen auch begegnet. Eine Mentalität, aus eigener Kraft, aus eigener Leistung sich irgendwo etwas aufbauen, erreichen und gleichzeitig auf andere herabschauen, die nicht so diszipliniert, so geistlich, so heilig leben. Und vielleicht gut gemeint. Aber ich glaube, genau das entsteht auch in der Gesellschaft, in den Religionen, wenn Leute offen sind, auch für Spirituelles. Sich in einer Gemeinschaft auch anschliessen und mal hineinschauen und ihnen die Menschen begegnen, mit dieser Mentalität. Ich glaube, das ist ein Grund, warum heute viele Leute sagen, Religionen, mit Religionen will ich nichts zu tun haben. Religionen sind nichts. Und ich bin auch schon in christlichen Kirchen geschaut und die sind genau gleich. Ich möchte heute auf keinen Fall jemanden anklagen oder einen Finger auf jemanden zeigen, sondern ich glaube, wir alle stehen irgendwo in dieser Geschichte, die Jesus erzählt. Und in dem unglaublich starken Versprechen von Jesus auch, dass wo immer wir uns befinden, ob wir eher ein jüngerer Sohn sind, im Moment, wo irgendwo in unserem Leben vielleicht einen krummen Weg eingeschlagen haben und das Gefühl haben, wir haben uns aus dem Grund von Gott entfernt, oder wir eher beim älteren Bruder sind, die sich zwar nicht physisch entfernt haben von Gott, aber innerlich in einer Unabhängigkeit von Gott leben. Das Schöne ist der Zuspruch von Jesus. Hey, es geht um die Verlorenheit von uns, um die zu retten. Und nicht, wie gut dass wir sind oder wie schlecht dass wir sind. Ich denke immer wieder an die Worte von Paulus, der sagt, hey, ich kann noch so mir Mühe geben und kann noch so ein Gutes vollbringen, aber ich schaffe es einfach nicht. Und ich glaube, das Anliegen, so wie ich Jesus verstehe, ist das, dass der Mensch realisiert, alles, was er Gutes machen will, ist super. Gegen das ist nichts zu sagen. Aber Jesus ist ja auf die Welt gekommen, weil es den Menschen nicht aus eigener Kraft schafft. Und es ist der grösste Trugschluss, zu meinen, man schafft es aus eigener Kraft. Man schafft es, so ein gutes Leben zu leben, dass Gott einen annimmt. Weil er sagt, hey, wow, du hast es jetzt also wirklich geschafft. Also bei vielen anderen, aber du bist jetzt also, du bist jetzt wirklich eine ganz Ausnahme, eine riesen Ausnahme. Irgendwo, man wünscht es sich vielleicht, oder? Aber der Grund, warum Christus gekommen ist, ist eben genau, weil es kein einziger Mensch schafft. Und wenn man ganz ehrlich mit sich selber ist, und manchmal muss eins Leben zuerst einmal an den Tannen bringen, bis man es realisiert, wir brauchen einen barmherzigen, gnädigen Gott. Sonst haben wir alle verloren. Und ganz einen kleinen Exkurs da an dieser Stelle. Jesus redet nie gegen das Gesetz. Jesus löst nie die 10 Gebote beispielsweise auf. Was Gott sagt, meint Gott so. Das ist gar kein Thema. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass der Mensch versteht, das Gesetz ist nicht da, dass der Mensch ihm dient. Also der Mensch ist nicht geschaffen, um am Gesetz zu dienen, weil er das gar nicht kann. Der Mensch geht kaputt dran. Kein Mensch kann die 10 Gebote in seiner Perfektion, in ihrer Perfektion halten, hat Jesus selber gesagt. Und gleich, wer danach lebt oder sich bemüht, danach zu leben, dem geht es besser. Also das Gesetz ist für den Mensch gegeben, dass es eigentlich am Mensch besser geht. Das ist ein grosser Unterschied. Wer sich bemüht, auch im Geschäft oder im Privaten nicht zu lügen oder weniger zu lügen, dem geht es besser längerfristig. Das Sprichwort Lügen habe ich kurz im einen. Also jeder, der schon gelogen hat und irgendwo länger etwas dran bleibt, wo er lügt, das kommt. Es ist einfach so, oder? Es kommt führen, alles kommt irgendwo führen, früher oder später, oder es belastet einen oder wie auch immer. Um einfach ein Beispiel zu nennen von dem, das Gesetz ist etwas Gutes. Aber zu Gott zu kommen, durch das Halten des Gesetzes, unmöglich. Sondern das Gesetz ist viel mehr gegeben, auch um einem Menschen aufzuzeigen, du schaffst es gar nicht in der Perfektion, sondern du brauchst einen. Wie in dieser Geschichte von diesen zwei verlorenen Söhnen, wie der Vater. Wo es Bilder ist für Gott, wenn er uns begegnet. Und der Grund für die Verlorenheit, sowohl vom jüngeren Sohn wie auch vom älteren Sohn, ist es ein Mangel an Wissen, wie sehr der Vater die beiden Söhne liebt. Und das ist auch der Grund vom älteren Sohn. Er hat nicht gewusst, er hat es vergessen oder hat es nicht können ahnen, was auch immer. Aber ihm war zu wenig bewusst gewesen, wer er ist für seinen Vater, wie wertvoll er ist für seinen Vater. Und darum hat er es versucht, durch Leistung, durch Anstrengung. Er sagt beispielsweise, und das ist so bezeichnend, hast du vielleicht auch schon mal gesagt, wo du dich minderwertig gefühlt hast, Vater, für mich hast du noch nie ein Fest gegeben. Das ist ein Satz, der geht mir so rein, als Mensch. Wenn ich muss sagen, jetzt könnte ich gesagt haben, hey, für mich hast du das noch nie gemacht, Papi. Für meinen Bruder, für meine Schwester, so, aber für mich noch nie. Könnt ihr euch ein bisschen mit dem identifizieren, für den einen oder anderen? Also es bringt so zum Ausdruck, ich bin nicht sicher, wo ich bei dir stehe. Bin ich dir wirklich gleich wichtig wie der andere? Da war die Unsicherheit da in seinem Herz, das fehlende Wissen, dass ihn der Vater einfach liebt, so wie er ist, egal ob er leistet oder nicht. Und das Problem war dann, wenn die Sachen eben nicht so laufen im Leben, wie er das erwartet hat, ist er plötzlich unsicher geworden. Oh, habe ich echt irgendwo gesündigt? Habe ich mich zu wenig angestrengt? ist Gott jetzt irgendetwas, wir haben zwar nicht Karten gespielt in letzter Zeit, aber ist er vielleicht irgendetwas sonst hässig oder so, dass er jetzt das zulässt. All das sind so Folgen, von denen man sich nicht sicher ist, liebt mich denn der Vater wirklich? Das Gleiche wird sie mit dem Schuldempfinden. Wenn die Eltern-Sohn-Mentalität einen Fehler macht, man kann sich ja dann selber fast nicht vergeben, geschweige denn Vergebung anzunehmen von Gott. Wann habe ich genug um Verzeihung gebeten, dass Gott wirklich vergibt? Wann ist es erreicht? Oder wann habe ich genug gute Werke da, dass wir wieder even sind und es wieder gut haben miteinander? All das funktioniert so eigentlich nicht. Ich möchte zum Schluss von dieser Botschaft, und ich möchte sie aus einem guten Grund schon bald schliessen, dass wir dann nachher wieder einen Moment haben von der Besinnung, wo Musik wird spielen im Hintergrund, wo wir vielleicht noch ein, zwei Lieder singen, aber auch für jeden, der möchte, die Möglichkeit da ist, da hinten ein Abendmahl zu nehmen, mit einem Brot, mit einem Traubensaft, so jede persönliche Zeit auch noch haben mit Gott, der das möchte, oder auch vielleicht mit sich selber. Aber ich möchte nochmal den Fokus auf das legen, was beiden Söhnen gefehlt hat, aber was der Jünger früher begriffen hat, ist das, dass da ein unglaublich guter Vater ist, der mit weit ausbreiteten Armen auf ihn wartet. Und zwar egal, was er gemacht hat. Wo in diesen Söhnen Wert sieht, unabhängig von ihren Leistungen. Und der Vater ist ja nicht nur in dieser Geschichte, ist ja nicht nur einfach eine nette, nice Geschichte, sondern es ist ja, Jesus erzählt es ja, um uns aufzuzeigen, wie der Vater im Himmel ist. Insofern gilt das eigentlich für jeden von uns, für jeden Menschen auch, wenn ich die Bibel richtig verstehe. Vielleicht hast du das Gefühl, hey, Gott kann mich nicht mehr brauchen. Weil du irgendwo vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so geistlich erfolgreich gewesen bist, wie du gerne gewesen wärst. Wir können ja manchmal so denken, Gott hat seine Pläne in meinem Leben geändert, seine Berufe, seine Absichten. Mir kommt so oft an die Geschichte von Petrus in den Sinn. Die meisten von euch kennen sie, als er dort auf dem Wasser, auf dem Boot war, Sturm. Jesus kommt aufs Wasser, läuft auf dem Wasser und sagt, hey, Petrus, komm aufs Wasser. Und der Petrus, mutig wie er ist, macht den ersten Schritt und dann einen zweiten auf dem Wasser. Und irgendwann sauft er ab. Wird flutschnass. Jesus packt ihn dann zwar noch, holt ihn wieder raus, aber der wird tropfflutschnass in dem Boot. Und kurze Zeit später lesen wir in der Bibel, dass sie ans Ufer sind und dass sie vielen Menschen gedient haben, Jesus und die Jünger. In der Bibel steht nichts davon, dass der Petrus irgendwo im Boot geblieben ist, weil Jesus gesagt hat, Petrus, ich will dich ja jetzt auch gerne mitnehmen, um den Leuten zu dienen, aber weißt du, wer vorher und so, du bist noch nass und was sollen die Leute denken? Und persönlich glaube ich, Jesus tickt den anders. Also ich bin fest davon überzeugt, hat ihn mitgenommen. Und darum, ich glaube, es ist ein falsches Denken, das Gefühl zu haben, nur weil man vielleicht nicht mehr so erfolgreich ist, wie man das gerne wäre. Vielleicht auch im Geistlichen, im Moralischen zu denken, jetzt kann ich Gott nicht mehr brauchen. Sondern es ist eben der Vater, der sagt, schau, wenn du noch so erfolgreich wärst, und das geht es eben genau nicht. Ich glaube, es ist gleichzeitig so ein Zuspruch da von Gott, für jeden von uns, der irgendwo merkt, hey, ich habe vielleicht eher wie der jüngere Sohn irgendwo ein bisschen streng geschlagen. Ich habe Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin. Auch dort zu wissen, es gibt keine Sünde, die zu gross wäre, dass Gott sagt, jetzt kannst du, das ist keine Vergebung für das. Also für das ist es einfach nicht. Und irgendwo, wenn es uns so geht wie wir als Sünder, ich habe letztens einen Film geschaut über den, wie heißt der? Brennan Manning heißt der, glaube ich. Er ist ein Pastor, irgendwo 20. Jahrhundert gewirkt. Und er hatte auch ein Problem gehabt. Er war etwa für viele Menschen ein Riesensegen gewesen, aber er war ein schwerer Alkoholiker gewesen. Und auf iTunes habe ich letztens einen Film über ihn gefunden. Und ich habe mit dem Raffi zusammen geschaut und wir waren beide so berührt. So der Kontrast, einerseits ein gesegneter Mann Gottes, der für viele Leute ein Riesensegen war, und andererseits ist er in seinem eigenen Erbrochenen irgendwo in Louisiana am Boden gelegen und ist irgendwo am Verwachen von seinem riesen Rausch, und seine Frau ist davon gelaufen. Das ist so sein Leben gewesen. Und eine Szene ist mir so präsent, dann ist er zurück zu seiner Frau, hat sich entschuldigt, wieder mal, dass er mal wieder abgestürzt ist. Und er sagt dann so die Worte: Du weißt oder du denkst zu wissen, was ich eigentlich für einen schlimmen Kerl bin. Und es tut mir von ganzem Herzen leid, dass es so ist. Aber du musst Folgendes wissen: Ich bin eigentlich noch viel schlimmer. Ich glaube, es ist so ein guter Ausdruck für den Zustand von uns Menschen im Vergleich mit Gott. Und auf der anderen Seite, wenn etwas durch den Film durchdringt, und ich glaube, er heisst auch so Gnade, bedingungslose Gnade oder so, dann ist es wirklich die Gnade von Gott, einfach gleich über dem Leben. Und das ist die Gnade, die über dir und über meinem Leben da ist, weil Gott eben so ein guter Vater ist, wo man immer wieder einfach zurückkommen kann, an den Tisch. Und etwas, was Gott das gegeben hat, ist das Abendmahl, wo Jesus gesagt hat: Hey, feiere das als eine Erinnerung an das, was ich für euch da habe. Der Traubensaft als eine Erinnerung, dass er sein Blut vergossen hat. Und das Brot als eine Erinnerung, dass sein Körper gebrochen worden ist, damit wir gerettet werden, dass wir nicht gerichtet werden, damit wir können in Frieden und in Freude und in Beziehung mit dem himmlischen Vater leben. Dass unsere Beziehung mit Gott nicht etwas Schweres muss sein, Religiöses, Strukturelles primär, sondern dass es kann leben, dass es Freude und Frieden und irgendwann manchmal eine Begeisterung und eine Natürlichkeit und eine Spontanität beinhalten darf. Darum ist doch Jesus gekommen. Und das Angebot ist immer wieder neu da für jeden Mensch, auch heute Morgen. Und so, bevor der Levi dann den Abschlussgebet spricht und dann ein paar Informationen weitergibt, freue mich sehr, dass du das machen, Levi. Wenn wir uns einfach eine Zeit nehmen, wo kein Programm da ist, wo jeder für sich einfach still sein kann. Du kannst dir im Platz sitzen bleiben, kannst auch heimgehen, wenn du möchtest. Du musst nicht, aber du denkst. Kannst, wenn du möchtest, aufstehen, da hinten für dich das Abendmahl feiern. Aber eine Zeit, wo wir einfach mit uns und mit Gott einfach zusammen sein können.
Ja, wenn du vielleicht etwas vom Herzen hast, dass wir das in der ganzen Gemeinde zusammen beten, dann kannst du auch zu mir kommen und dann werden wir zusammen für das beten.
Ja, das Gebetsanliegen oder so.
Ja.
Genau. Gut. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du auch die Geschichte erzählt hast, um einmal mehr zum Ausdruck zu bringen, wie du bist und wie der Vater im Himmel ist. Und es zeigt mir auch so, wie gut du uns Menschen kennst, wie wir ticken. Auch wenn wir unterschiedlich sind, haben wir doch in gewissen Sachen alle irgendwo ähnliche Eigenschaften. Und darum bist du gekommen. Du bist gekommen, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Du bist gekommen, um zu vergeben. Du bist gekommen, um zu heilen. Du bist gekommen, um Zerbrochene und Zerbrochenheit wieder Hoffnung zu geben, wieder eine Zukunft zu geben. Du bist gekommen, um uns Menschen in das hineinzurufen, wo du sagst, für was wir eigentlich geschaffen worden sind, für eine lebendige Beziehung mit dir. Eine Beziehung, wo wir dich zwar noch nicht sehen mit unseren physischen Augen, aber wo wir im tiefsten Herzen wissen, du bist real, du lebst. Und eines Tages werden wir dich sehen, so von Gesicht zu Gesicht. Danke, dass du heute Morgen da bist. Und dass du heute Morgen einfach auch mit deiner Art zu jedem Herz redest, das das will. Du drängst dich ja nicht auf, aber was will. Und dass jeder, der irgendwo in Not ist, sei es im Stolz oder in der Selbstgerechtigkeit in Not ist oder irgendwo in Ausschweifung oder was auch immer, Herr, du verdammst niemanden von uns. Sondern du kommst mit ausbreiteten Armen und du lässt ein, einfach zu dir zu kommen. Wer traurig ist, darf zu dir kommen. Du tröstest. Wer Sorge hat, darf zu dir kommen. Du hörst sie dir an und du versprichst, die Sorgen auf dich zu nehmen und dafür zu sorgen. Das hast du versprochen. Danke, dürfen wir jetzt einfach Zeit für uns nehmen. Jeder für sich, wo du da bist.